Also, eigentlich wollte ich ein paar Minuten warten, um den Text des Liedes so richtig wirken zu lassen. Ich gehöre nicht zu der Generation, die dieses Lied in der Kirche gesungen hat. Ich war als Kind dort nicht. Aber dieses Lied hat mich so ergriffen, dass es seit Anbeginn der Zeit, seitdem ich gläubig geworden bin und auch schon vorher, hat es mich verfolgt. Meine Oma hat es öfters gesungen und ich finde dieses Lied einfach so toll und es geht so zu Herzen. Und hier kann man sagen, deutsche Sprache, schöne Sprache. Es geht einfach tief rein. Ja, von der Angst zum Glauben. Die Frage ist, wie kann das passieren? Wenn wir uns den Text angucken, Lukas 7, die Verse 1 bis 10, steht eigentlich das Wort Angst nicht einmal drin. Ja, ich lese ihn mal vor. Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war, der lag todkrank. Als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen: Er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst, denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Da ging Jesu mit ihnen. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen: Ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter meinen Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig erachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin, und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als aber Jesu das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte: Ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Kein Wort von Angst. Ich möchte euch mitnehmen, dass wir uns mal in die Lage des Hauptmannes versetzen. Ich möchte euch mitnehmen in die Zeit, in der ich anfing, mich für römische Militärgeschichte zu interessieren. Das ist die Zeit, wo ich dann die Verbindung zur Bibel hergestellt habe, weil ich auch dort Sachen über römische Militärgeschichte gefunden habe. Dieser Hauptmann lebte zu einer Zeit, als Tiberius Kaiser von Rom war. Tiberius war ein ausgesprochener Judenhasser. Und sein Präfekt in Rom, der für ihn die täglichen Geschäfte übernahm, der war auch ein sehr großer Judenhasser. Tiberius war viel unterwegs auf Kriegszügen und so weiter, sodass er sich um das tägliche Geschäft in Rom gar nicht kümmern konnte. Tiberius, ein Sohn von Augustus, der Name kommt euch bekannt vor, als blinder Passagier ist in der Bibel drin, einmaliger Erwähnung als Kaiser Augustus. Dieser Tiberius ließ sich als Gott verehren. Das heißt, das, was er sagte, war Gesetz und er musste angebetet werden. Er stand über allen und hatte immer Recht. Tiberius sah sich selber als Gott gleich. In dieser Situation ist jetzt der Hauptmann. Wer beim Militär war, weiß, egal was der Vorgesetzte sagt, Ich habe es erstmal auszuführen. Und in dieser Zeit erst recht. Und da Tiberius ein großer Judenhasser war, war alles das, was der Hauptmann getan hat, am Rande der Legalität. Er musste also immer damit rechnen, dass er abgeholt wird und dasselbe Los der Sklaven zu erleiden hatte oder dass er sofort zum Tode verurteilt wurde. In dieser Gefahr stand dieser Hauptmann immer. Und die Centurios und Vorgesetzten solcher Hauptleute, die waren nicht zimperlich. Also ein Beispiel, damit ihr euch das mal vorstellen könnt, was dort abgegangen ist. In einer Schlacht hatten die römischen Soldaten verloren, was für die damalige Zeit unmöglich war. Sie sind geflohen. Als sie sich wieder gesammelt hatten, hat der Centurio seine Kohorten aufstellen lassen. Die stehen dann immer 100 Mann hintereinander und hat jede 10. Reihe hinrichten lassen. Die Kohorten wurden gesammelt und jede 10. Reihe, 100 Mann hintereinander, die mussten vortreten und wurden enthauptet. Als Strafe dafür, dass die Soldaten während der Schlacht geflohen sind. Also sehr rigide Maßnahmen. In dieser Situation befand sich dieser Hauptmann. Damit uns das Umfeld erstmal klar wird, hier steht ein Hauptmann, naja, gut, alles schön und gut. Der hat also einen enormen Zwang im Hinterkopf. Und wenn wir hören, dass dieser Hauptmann die Juden liebt, und wenn wir hören, dass dieser Hauptmann sogar Geld für eine Synagoge gestiftet hat, dann begab er sich auf sehr, sehr dünnes Eis. Sehen wir uns mal den Glaube des Hauptmanns etwas näher an. Der Glaube des Hauptmanns war ein Glaube, der liebt. Nicht sich selber. Sich hat er hier in den Hintergrund gestellt. Aus diesem Glaube heraus, der liebt, war es für ihn wichtig, dass seinem Knecht geholfen wird. Für die damalige Zeit total untypisch, dass ein Chef sich so um seine Mitarbeiter kümmerte. Er liebte die Juden. Er liebte sie so sehr, dass er dort eine Synagoge stiftete. Und die Menschen, die dort waren, die akzeptierten das auch und waren froh darüber, dass dort ein Fremder ihre Religion so annimmt und so akzeptiert. Ein Fremder unter Fremden, ein Besatzer, eigentlich einer, den die Juden am liebsten rausschmeißen würden, der stellt sich dorthin und tritt für die Juden ein. Also es ist eine Menge Liebe in diesem Hauptmann für seinen Knecht, für seine Untergebenen, für das jüdische Volk und er nimmt sich entsprechend zurück. Immer in dem Wissen, jeden Tag kann jemand kommen und holt mich ab. Im Übrigen war es damals so, er wurde nicht alleine geholt, denn es bestand Sippenhaft. Das heißt, wenn er geholt wurde, wurde seine gesamte Familie geholt. Und wenn er zum Tode verurteilt wurde, ist seine gesamte Familie in die Sklaverei gegangen. Also wir müssen uns das immer mal vor Augen führen. In der Bibel steht das manchmal einfach nur so da, ja, der Hauptmann von, ja, ein Hauptmann, der hat viel zu sagen, der kann ja machen, was er will. Pustekuchen. Er lebte in einer ständigen Angst. Zweitens war der Glaube des Hauptmanns ein Glaube, der keine Vorurteile kennt. Er war ein Fremder unter Fremden Und er hat diese Fremden, bei denen er war, akzeptiert. Er hat sie toleriert. Er lebte mit ihnen zusammen. Ihm war es egal, waren sie Juden, waren sie Römer. Nein, sie waren Menschen. Er hat garantiert auch was schon vom Wort Gottes gehört. Denn wenn er eine Synagoge sponsort, um das mal so heute zu sagen, dann hat er wahrscheinlich auch was von den Reden der Rabbis mitbekommen. Und er wusste eventuell sogar, was in der Tora steht. Aber er akzeptierte und tolerierte das. Er war ohne Vorurteile. Denn aus seinem Lebensmittelpunkt heraus war er, jawohl, Herr Kaiser, gut, Herr Kaiser, ich mache Herr Kaiser. Also das ist nicht der von der Hamburg-Mannheimer, das ist ein anderer Kaiser gewesen. Ich tue, ich mache, ich bin dabei, ich führe aus. Und als Soldat und als Hauptmann hatte er auch Blut an den Händen. Auch das müssen wir uns ganz klar ins Gedächtnis rufen. Er hat gekämpft und nicht wie heute auf 10 Kilometer mit einer Rakete geschossen, sondern das war Mann gegen Mann. Und wenn ich sage, er hatte Blut an den Händen, dann hatte er Blut an den Händen. Wenn die aus einer Schlacht gekommen sind, dann haben sie überlegt, ist das mein eigenes Blut oder das Blut vom Gegner? Aber dieser Hauptmann kannte keine Vorurteile. Für die damalige Zeit außergewöhnlich. Auf jeden Fall in der Stellung, in der er sich befand. Ich muss heute immer den Blick auf die Uhr richten. Ich habe meiner Frau versprochen, ich halte die Zeit heute ein. Drittens war es ein Glaube, der auf Jesus achtet. Jesus kam gerade und hat seine berühmten Reden gehalten. Er ist übers Meer gekommen, also über den See Genezareth, hat dort seine Reden am Berg gehalten, die Seligpreisungen und alles. Dieser Hauptmann hat von ihm gehört. Er wusste, dort gibt es einen Rabbi, der hat ziemlich was drauf. Und diesen achtet er. Und zwar achtet er ihn so sehr, dass er nicht mal persönlich hingeht, weil er sich selber nicht für würdig erachtet, zu ihm persönlich zu gehen, dass er jemanden schickt. Und welches Verhältnis der Hauptmann zu den Juden hat, sehen wir darin, dass die Oberen der Juden, der Synagoge, wirklich losgehen und sagen zu Jesus, hey, der ist es wert. Auch das muss man sich mal etwas näher betrachten. Das jüdische Volk und gerade die Rabbis, das war so eine elitäre Gemeinschaft. Die wollten eigentlich kaum jemanden von außen mit dazu haben. Und das, was aber der Hauptmann vorlebte mit seiner Toleranz, mit seiner Akzeptanz des Judentums, hatte zur Folge, dass sie ihn auch akzeptierten und dass sie ihn auch als gut erachteten. Und das ist schon für die damalige Zeit eine enorme Leistung gewesen, von Juden akzeptiert zu werden und von Juden für gut befunden werden. Sollen, können, sein. Haken im Satzbau. Die Juden fanden ihn gut, ist besser. Das ist in dieser Zeit gar nicht so einfach gewesen. Das heißt, dieser Hauptmann hat über einen längeren Zeitraum ein sehr gutes Verhältnis zu den Juden aufgebaut. Also es war ein gutes zwischenmenschliches Verhältnis. Ich glaube, wir könnten heute eine ganze Menge von diesem Hauptmann lernen. Diese Zwischenmenschlichkeit hat funktioniert. Und der hat eben von diesem Jesus gehört und er achtete ihn. Und das war ja damals, die Mundpropaganda war wahrscheinlich genauso wie heute. Und es wurde immer noch mal etwas draufgesetzt. Er war wahrscheinlich auch so realist zu sagen, also das, was ich von Jesus höre, das ist schon enorm, aber man soll auch nicht alles glauben, was man hört. Denn ihr wisst genau, es ist heute wie damals, am Ortseingang wird ein Fahrradfahrer von einem Auto touchiert und fällt um. Und zwei Tage später am Ortsausgang heißt es dann, eine Dampfwalze hat einen Fahrradfahrer überfahren. Also jeder gibt etwas dazu. Und da es damals eben kein Internet gab und keine WhatsApp-Nachrichten, selbst da geht was mit dazu tun, kannte er die Erzählungen von Jesus. Der Glaube des Hauptmanns war ein Glaube, der um seine eigene Unwürdigkeit weiß. Dieser Mann war selbstreflektiert, absolut selbstreflektiert. Er hat erkannt, ich kann Jesus nicht das Wasser reichen. Das funktioniert nicht. Und ich bin es eigentlich nicht würdig, vor ihn zu treten. Aus dem einen Grunde, ich bin kein Jude. Aus dem zweiten Grunde, dieser Mensch ist besser als ich. Dieser Mensch ist besser als ich. Das zu erkennen, dass ich unwürdig bin, diesen Jesus Christus unter die Augen zu treten, ist eine enorme Leistung der Selbsteinschätzung. Stellen wir uns die Frage, sind wir es würdig, Jesus unter die Augen zu treten? Sind wir solche tollen und überragenden Menschen, die Jesus in die Augen sehen können und sagen, hier bin ich, nun lieb mich mal? Würden wir es erkennen, dass ich eigentlich unwürdig bin, unwürdig zu Jesus zu kommen, dass seine Gnade mir erst den Weg eröffnet, zu Jesus zu kommen. Er lässt es zu. Und dieser Hauptmann hat das für sich erkannt. Ich bin unwürdig. Obwohl er selber weiß, er sagt es auch, ich habe Soldaten. Wenn ich sage, geh hin, dann gehen sie. Und wenn ich sage, geh weg, gehen sie weg. Ich habe Knechte, die tun, was ich sage. Also es ist nicht einer, der nichts zu sagen hat. Es ist ja einer, der eine gewisse Position hat. Und diese Position, 99% der Menschen, lassen die heraushängen. Ich bin hier Chef und was ich sage, wird gemacht. Und wenn ein anderer Chef kommt, wird erstmal abgeklärt, wer von beiden der höhere Chef ist. Nein, dieser Hauptmann hat für sich erkannt, ich bin gar nichts gegen Jesus. Ich bin überhaupt nichts gegen Jesus. Und er nimmt nie das Wort in den Mund, dass er Sohn Gottes ist oder dass er der Messias ist. Das nimmt der Hauptmann gar nicht in den Mund. Er hat einfach erkannt, ich bin es nicht wert, diesem Menschen unter die Augen zu treten. Dieser Hauptmann hat ein Glaube, der andere um Hilfe bittet. Betonung liegt auf bittet. Dieser Hauptmann ist es gewöhnt zu sagen, aufmachen, her, ich brauche, zack, 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 los, rennen, holen. Ich habe das zu bekommen. Nein, er erniedrigt sich. Dieser Hauptmann geht ganz tief runter. Er vergisst und lässt seinen Rang weg. Er als Besatzer, eigentlich als Chef in dieser Gegend, geht ganz tief nach unten und bittet einen Juden um Hilfe. Spätestens in dieser Situation hätte der Kaiser das erfahren, wäre nicht nur Polen offen gewesen, sondern Palästina auch. Dieser Mensch, dieser Hauptmann, geht ganz, ganz tief nach unten. Alles das kommt beim lapidaren Lesen dieser Textstelle nicht zum Vorschein. Für mich, der sich sehr mit der Militärgeschichte der Römischen auseinandergesetzt hat und der viele Abhandlungen gelesen hat, der auch in historischen Texten nachgeguckt hat, für mich war das sehr überraschend, weil ich es einfach nicht nachvollziehen konnte, dass ein Hauptmann das tut. Ich habe das ja gelesen, als ich noch kein Christ war, weil ich die Bibel als Geschichtsbuch verwendet habe. Ich habe dort gefunden, Militärgeschichte über Hauptleute, über die römische Besatzung und bin dadurch auch darauf gestoßen. Und ich konnte es nicht nachvollziehen, wie ein Vorgesetzter sich so verhalten kann. Gefühlte drei Leben später begreife ich das jetzt. Ist mir das klar geworden, denn nicht anders habe ich mich verhalten. Nicht anders habe ich mich verhalten, als ich Jesus kennengelernt habe. Ich habe mich klein gemacht. Ich habe ihm um Hilfe gebeten, obwohl ich ihn vorher angegriffen habe. Ich habe ihm sogar gedroht. Ich habe Jesus gedroht. Ich habe gesagt, du kriegst mich nicht. Niemals wirst du mich kriegen. Und gedacht habe ich dabei, du Blödmann. Und trotzdem habe ich nicht anders gehandelt als der Hauptmann. Natürlich hatte ich nicht so viel zu sagen. Ich bildete mir manchmal ein, was zu sagen zu haben, aber es war nicht an dem. Dieser Hauptmann bittet um Hilfe. Der Hauptmann hat einen Glauben an das Wort Jesu, dass er glaubt, das, was Jesu sagt, dass das passieren kann und dass das in Erfüllung gehen kann. Er sagt lässt dem Hauptmann ausrichten, sprich nur ein Wort, du brauchst nicht kommen. Sprich ein Wort und es wird alles gut. Sprich ein Wort. Wir haben ähnliche Glaubenssituationen in der Bibel auch. Nur den Saum deines Gewandes zum Beispiel. Ja? Den Gelähmten, den seine Freunde runterlassen. Jesus spricht nur ein Wort. Aber das waren Juden, bis auf die Frau, die den Saum des Gewandes berühren wollte. Hier ist es kein Jude. Und hier impliziert das sofort, er glaubt dem Wort Jesu. Umkehrschluss ist, er glaubt dem Wort seines Kaisers nicht. Er traut seinem Kaiser, der gottgleich sein soll, traut er nicht zu, seinen Knecht zu retten. Er traut es ihm nicht zu. Aber er traut es alleine dem Wort von Jesu zu. Er braucht es nur sagen. Jesus sagt und es wird geschehen. Ein absolutes Vertrauen als Nichtjude in einen Juden. Und noch immer taucht kein Wort auf von der Messias, der Sohn Gottes. Er weiß, es ist ein Rabbi, mehr nicht. Ist das Letzte. und schließlich siebens war der Glaube des Hauptmanns ein Glaube, der ihn nicht enttäuscht hat. Das soll jetzt nicht heißen, dass die, die ganz fest glauben und ihr Wunsch wird nicht erfüllt, dass sie falsch glauben. Das will ich damit gar nicht sagen. Sondern ich will hier damit sagen, dass einer, der zum Glauben findet, aus welcher Motivation auch immer, zumindest eine größere Wahrscheinlichkeit der Hilfe hat, als wenn er zu weltlichen Leuten eine Bitte ausspricht. Jesus wird nicht alle unsere Wünsche erfüllen. Und weil ein Wunsch von mir nicht in Erfüllung geht, heißt das nicht, dass ich falsch glaube und dass ich nicht richtig glaube. Wir sollten immer mit in Betracht ziehen, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Das sollten wir mitnehmen. Er wurde nicht enttäuscht. Aber das Faszinierendste, was ich in diesem Text gefunden habe, ist die Antwort Jesu. Ich habe in ganz Israel nicht so einen Glauben gesehen. Das muss doch ein Schlag ins Gesicht gewesen sein für die Menschen, die meinten, oh, wir sind das Volk Gottes, uns kann nichts passieren, wir sind die Besten, wir sind die Größten, wir machen alles richtig. Und dann stellt sich dieser Jesus hin und sagt, in ganz Israel habe ich so einen Glauben nicht gesehen. Er lobt einen Nichtjuden vor versammelter Mannschaft, stellt ihn als leuchtendes Beispiel hin. Nichtjuden. Da steht einer, der gehört eigentlich nicht zur Gemeinschaft. Und der ist ein leuchtendes Beispiel für uns in Bezug auf Glauben. Um den Kreis zu schließen. Natürlich steht nichts von Angst da. Aber wenn man die geschichtlichen Zusammenhänge dieser Zeit nimmt und mal ein bisschen tiefer schaut, war Angst eine große Motivation für diesen Hauptmann. Und er hat aber diese Angst überwunden. Er hat diese Angst überwunden, weil er innerlich spürte, da ist jemand, dem kann ich vertrauen, dem kann ich mein Anliegen darbringen, er wird mich trösten. Wir brauchen hier keine Angst zu haben, um zu glauben. Obwohl mir manchmal Angst und Bange werden kann, was da so abgeht. Auch in Bezug auf das Christsein in Deutschland. Wir können diese Angst überwinden. Und wir können diese Angst in den Glauben legen. Und Jesus wird es bei uns genauso tun, nach seinem Willen, wie es beim Hauptmann getan hat. Denn er kam heim und sein Knecht war gesund. Was aus dem Hauptmann wird, davon steht nichts mehr geschrieben. Ob er zum Judentum gewechselt ist, was weiß ich, was passiert ist, das entzieht sich unserer Kenntnis. Das war nicht mehr wert, aufgeschrieben zu werden, sondern dieser Hauptmann, ein Nicht-Jude, ein Heide, der in diesem Bereich den Juden gezeigt hat, was Glaube ist. Ein Hauptmann, ein Heide, der uns Christen zeigt, was Glaube ist. Und diesen Glauben, den Glauben darin, dass ich nicht enttäuscht werde, dass ich seinem Wort alles zutrauen kann, dass es ein Glaube ist, der um Hilfe bittet, dass es ein Glaube ist, der die eigene Unwürdigkeit feststellt, ein Glaube ist, der auf Jesus achtet, ein Glaube ist, der keine Vorurteile kennt, dass es ein Glaube ist, der liebt. Genau diesen Glauben wünsche ich euch. Diesen Glauben wünsche ich mir. Und es sind 7 Punkte. Die schaffen wir nicht bis um 1, weiß ich. auch bis um zwei nicht. Aber das ist eine immense Aufgabe auch für uns, diesen Glauben genau so zu leben. So zu leben, wie dieser Hauptmann ihn gelebt hat. Dass wir glauben an unseren Herrn. Und damit wir ihn nicht vergessen, und damit wir nicht vergessen, was er alles für uns getan hat, aus dem Grund nehmen wir auch heute wieder das Abendmahl. Und in diesem Glauben, auch ans Abendmahl, wünsche ich einen jedem von euch, dass sein Glauben immer mehr wächst. Amen.